Letzte Woche sprachen wir über die laufende Jahresendrallye mit dem Fazit, der leichte Teil ist geschafft. Wie ist es seitdem weitergegangen? Heute werden wir uns ganz speziell mit den KI-Aktien beschäftigen, denn von dort gibt es einige erste Warnzeichen. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet Jahresendrallye, Ernüchterung bei KI-Aktien. Wir haben Mittwoch, den 17. Dezember und mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Lassen Sie uns direkt loslegen mit dem Thema, bekommen wir jetzt in den letzten beiden Wochen die Santa Rally, die Jahresendrally, die den zweiten Teil. Und ich hatte ihn letzte Woche analysiert, dass mit den Kursanstiegen seit Mitte November wir auch sentimenttechnisch die Kaufzone jetzt dann verlassen hatten, Kaufsignale abgearbeitet hatten und die meisten Indizes wieder im Bereich der Höchststände angekommen sind. Und die Frage ging es natürlich darum, schaffen wir es in den nächsten beiden Wochen noch einmal positiv einen darauf zu setzen, was bedeuten würde neue Höchststände, oder geht der Jahresendrallye so langsam die Puste aus? Und dazu schauen wir uns heute ganz speziell die amerikanischen KI-Aktien an. Unter dem Titelthema Ernüchterung bei KI-Aktien habe ich Ihnen zwei Meldungen von letzter Woche mitgebracht. Erstens, bereits am Donnerstag waren die Papiere von Oracle nach einer schwachen Geschäftsprognose um fast 11% gefallen. Die Talfahrt setzte sich am Freitag mit einem Minus von 4,5% fort. Also letzten Donnerstag relativ deutlicher Kursrutsch noch einmal bei Oracle. Und dann kam am Freitag die zweite Meldung. Die Aktien des Chipherstellers Broadcom brachen am Freitag um knapp 12% ein, nachdem das Unternehmen vor künftig schmaleren Margen gewarnt hatte. So, und hier sehen wir ganz genau, wenn ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr es fast nur ein Thema gibt, alles um den KI-Hype, starke Kursanstiege, hohe Bewertungen, genügt relativ wenig, was dann eventuell diese perfekte Welt stören könnte, um dann doch für deutliche Rücksetzer zu sorgen. Und diese Situation, nicht nur bei diesen Aktien, sondern auch im Gesamtmarkt, schauen wir uns jetzt mal an. Und wir starten unter unserem zweiten Punkt, unserem Index der Woche, dem Nasdaq 100. Denn anders als die anderen US-Indizes, also der S&P 500 oder auch der Dow Jones, hatte es der Nasdaq in den letzten Tagen nicht mehr geschafft, auf ein neues Rekordhoch anzusteigen. Das sehen wir sehr schön, wenn wir einen Blick in den Kursverlauf, in die Grafik werfen. Wir hatten Ende Oktober ein Hoch von etwas oberhalb von 26.000 Punkten, 26.200 ganz genau. Und mit dem Kursanstieg, den wir überall an den Aktienmärkten seit unserem November-Tief Mitte November gesehen hatten, auch hier der Nasdaq 100 setzte auf die grüne Linie, die 100-Tage-Linie auf und nutzte das als Sprungbrett nach oben. Das war alles fein, das war alles gut, aber dann in den letzten Tagen im Bereich knapp unter 26.000 Punkten scheint dem Index wieder die Luft ausgegangen zu sein. Also wir haben es nicht geschafft auf ein neues Hoch, noch nicht mal an das alte Hoch, sondern wir haben ein niedrigeres Hoch gemacht. Ist technisch gesprochen schon einmal ein allererstes Warnzeichen. Im unteren Teil der Grafik habe ich Ihnen den MACD mitgebracht. Auch der Dreh ist schon wieder dabei oder hat eigentlich schon wieder leicht auf Short gedreht. Insofern sieht das kurzfristige Bild im Nasdaq 100 momentan nicht unbedingt nach einer Fortsetzung der Rallye noch zum Jahresende aus. Mal schauen. So, woran kann man das festmachen? Das Tief, das wir Mitte November hatten, bei knapp 24.000 Punkten, ist dann jetzt erst einmal eine wichtige Unterstützung und auch eine wichtige Marke, die definiert, ob wir in dem oberen Bereich weiter notieren oder ob wir in den Bereich der Topbildung kommen. Und neue Höchststände oder ein Ausbruch aus dieser roten Linie, wir brauchen Kurse positiv gesehen über 26.000 Punkte, damit sich dieser Trend fortsetzt. Wo notieren wir momentan aktuell? Ja, genau in der Mitte bei 25.000 Punkten. Also wir haben 1.000 Punkte Luft nach unten zur wichtigen Unterstützung bei 24.000 Punkten und wir brauchen 1.000 Punkte nach oben, um die alten Höchststände zu erreichen, um dann eventuell nach oben auszubrechen. Momentan sieht es nicht so doll aus, wenn ich das mal so direkt sagen darf. Das heißt, hier auf der taktischen Ebene bekommen wir einfach erste technische Warnzeichen für den Gesamtindex. Ah, verzeihen Sie heute Morgen bitte. Für den Gesamtindex, für den Nasdaq 100. Das ist die taktische Ebene. Alles kein Beinbruch, weil wir notierten im April ja noch bei Kursen deutlich unter 18.000 Punkten. Aber es ging ja uns vom Thema, setzen wir die Aufwärtsbewegung bis zum Jahresende saisonüblich fort. Und da muss ich sagen, sieht es zumindest auf der taktischen Ebene bei den Tech-Aktien beim Nasdaq 100 nicht so toll aus. Ganz anders der Blick, wenn ich mir den Nasdaq 100 auf der strategischen Ebene anschaue. Also Sie kennen es von mir, auf der Wochenbasis und über die letzten Jahre, mindestens über die letzten 5 Jahre. Also da sehen wir diese ersten technischen Warnzeichen, wenn wir in den Kursverlauf hineinschauen. Erstmal ja, so gut wie gar nicht. Wir sind mehr oder weniger im Bereich der alten Höchststände. Der Index notiert auch oberhalb aller Wochendurchschnittslinien. Also 38-Wochen-Linie, die bei 23.000 Punkte verläuft, 100-Wochen-Linie, die bei 21.000 Punkte verläuft und die blaue Linie, die 200-Wochen-Linie, meilenweit weg. Das ist insofern fein, also das ist auch grundsätzlich gut, weil das Notieren des aktuellen Kurses oberhalb aller Durchschnittslinien zeigt erst einmal einfach einen intakten Trend an, nämlich den intakten Aufwärtstrend, den strategisch intakten Aufwärtstrend, das ist gut. Und wir reden immer davon, wenn wir über mögliche Konsolidierungen oder Korrekturen sprechen, wohin kann die Aktie oder der Index denn fallen? Und dann nenne ich ihn in der Regel eine 38-Wochen-Linie, eine 100-Wochen-Linie oder dann, wenn es wirklich mal etwas stärker werden sollte, eine 200-Wochen-Linie. So viel zur strategischen Betrachtung. Insofern, strategisch betrachtet, notiert der Nasdaq 100 mit dem Blick auf die letzten Jahre ganz oben. Aber auch hier unter dem Stichwort erste technische Warnzeichen. Im unteren Teil der Grafik, auch wieder der MACD, der Trendfolgeindikator auf Wochenbasis. Ja, und der hat im hochüberhitzten Bereich jetzt auch auf Short gedreht. Also auch hier neben den ersten kleinen Warnzeichen auf der taktischen Ebene im kurzfristigen Bild bekomme ich auch auf der Wochenebene erste Warnzeichen, was definitiv bedeutet, strategische Kaufniveaus sind das im Nasdaq 100 einmal definitiv nicht. Also da müsste schon ein bisschen mehr nach unten passieren im Sinne einer etwas größeren Korrektur, um diesen Index technisch auf der strategischen Ebene wieder kaufen zu wollen. Momentan sieht das aus wie heiß gelaufen, ist relativ weit von den Durchschnittslinien nach oben entfernt. Die Indikatoren drehen auf Short und geben Warnsignale. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger als ein Abbau der Überhitzung und mit dem Blick nach vorne wahrscheinlich nicht die besten Performance-Aussichten. So viel zur technischen Betrachtung des Nasdaq 100. Ganz spannend oder ganz anders das Bild, wenn wir zu unserem dritten Punkt kommen. Ich habe Ihnen als Aktie der Woche heute einmal eine Aktie mitgebracht. Die gehört zu den wertvollsten Aktien der Welt, aber wir hatten sie, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Betrachtung. Wir schauen uns heute Microsoft an. Und wenn wir hier einen Blick in den Kursverlauf des aktuellen Jahres werfen, dann sieht der Kursverlauf bei der Microsoft-Aktie schon ganz, ganz anders aus als im Nasdaq 100. Und da die Microsoft ja ein Schwergewicht ist, also neben Nvidia, Apple, Alphabet, sollte eigentlich, und so könnte man es erwarten, der Kursverlauf der Microsoft-Aktie so, zumindest so ähnlich wie im Nasdaq 100 aussehen, also in der Nähe der Höchstkurse. Die Microsoft-Aktie sieht aber völlig anders aus. Und wenn wir einen Blick in den Kursverlauf hineinwerfen, wir hatten Ende Juli den ersten historischen Höchststand bei gut 550 US-Dollar. Wir hatten nach einer kleinen Konsolidierungsphase im Oktober das Wiedererreichen dieses Höchststandes, wieder ein Kursanstieg bis auf 550 gesehen und dann war die Luft raus. Und dann geht es abwärts seitdem. Also diesen starken Kursanstieg, den wir in allen Indizes seit Mitte November sehen, den sehen wir in der Microsoft-Aktie mal definitiv nicht. Denn Sie ist von diesem Höchststand im Oktober 550 jetzt auf 475 Dollar gefallen. Also sie hat mal schon deutlich mehr als ihre 10% jetzt auf der taktischen Ebene korrigiert. Mit dem Ergebnis, dass zum einen sie natürlich unterhalb der 38-Tage-Linie notiert, unterhalb der 100-Tage-Linie, dass sie mit dem Unterschreiten der Marke und Unterstützung bei 500 US-Dollar, das ist jetzt in den letzten Wochen nämlich passiert, per Definition bei 550 US-Dollar ein Doppeltop gebildet hat. Und das sieht schon mal nach Top-Bildung aus. Dazu kommt, sie notiert aktuell mit ihren Kursen um 475 US-Dollar schon im Bereich der blauen Linie unserer 200-Tage-Linie. Und sie ist jetzt schon zum zweiten Mal dort. Also sie war Mitte November, als alle Märkte und Aktien ihr Trading-Tief hatten, schon auf die 200-Tage-Linie gefallen. Sie hat es nur ein bisschen nach oben geschafft mit der Kurserholung der letzten Wochen und ist jetzt schon wieder auf die 200-Tage-Linie zurückgefallen. Also, das sieht technisch definitiv nicht berauschend aus, denn wir bräuchten nur noch ein oder zwei schwache Tage. Dann hätte die Microsoft-Aktie neue Tiefs im taktischen Bereich und auch ihre 200-Tage-Linie verletzt. Und dann wäre das Thema Aufwärtstrend auf der taktischen Ebene mal definitiv ad acta gelegt. Und dann könnte man sich anschauen, wo wären denn die möglichen Korrekturpotenziale, und die wären schon um einige Prozentpunkte tiefer. Also sowohl absolut betrachtet als auch relativ im Vergleich zum Index, zum Nasdaq 100, ist die Microsoft-Aktie als einer der ganz großen Player und vor allem als eine der qualitativ hochwertigsten Aktien technisch schwach. Und wir sehen die Gefahr einer weiteren Konsolidierung, und auch das mag auf der taktischen Ebene für dieses gesamte Segment aller Aktien, die mit KI zu tun haben, ein Warnsignal sein. Also stark sieht das momentan nicht aus. Was der Microsoft-Aktie für den positiven Fall helfen könnte, wäre jetzt das Halten an der 475-Dollar-Marke und ein schneller dynamischer Anstieg über 500 US-Dollar. Dann wäre alles okay. Dann hätte sich die 200-Tage-Linie als strategische Haltelinie erwiesen. Aber das muss sich erst noch zeigen. Zumindest ist die Aktie jetzt schon eben deutlich schwächer als der Vergleichsindex Nasdaq 100. So viel zu Microsoft auf der taktischen Ebene. Ganz anders sieht der Blick wieder auf der strategischen Ebene, der Wochenebene aus. Denn da passiert genau das, was ich Ihnen vor wenigen Minuten zum Nasdaq 100 auf der strategischen Ebene, der Wochenebene erzählt habe, nämlich: auf der strategischen Ebene schauen wir nach größeren Konsolidierungen oder größeren Korrekturen, die sich dann auf die Wochendurchschnittslinien setzen. Also die 38-Wochen-Linie, und genau das wäre die erste Auffangzone, die erreicht Microsoft jetzt schon im Bereich. Die 38-Wochen-Linie ist bei 481, also müssen wir aufpassen, dass die nicht auch noch unterschritten wird. Die 100-Wochen-Linie, die käme bei 445 US-Dollar ins Bild. Und die strategische, wirklich strategische 200-Wochen-Linie bei 370. Und wenn wir uns den Chartverlauf dieser letzten 5-6 Jahre betrachten, ist das einfach ein idealtypischer langfristiger Aufwärtstrend. Und auch bei einer Aktie wie Microsoft sehen wir immer wieder, nach sehr, sehr guten Phasen, wenn sich der Kurs dann auch eventuell zu weit von seiner Durchschnittslinie nach oben entfernt hat, besteht Konsolidierungskorrekturgefahr, und zumindest diese erste Phase davon läuft schon bei der Microsoft-Aktie. Wir sehen das. Es wird auch von der Technik, vom Indikator im unteren Bereich der Grafik, vom Wochen-MACD, der schon seit einigen Monaten auf Short ist, einfach bestätigt. Das bedeutet bei einer Aktie wie Microsoft nichts anderes, als dass wir hier eine strategische Konsolidierung in dem langfristigen Aufwärtstrend sehen. Und strategische Konsolidierung bedeutet dann wieder mit dem Blick zurück auf die kurzfristige taktische Ebene, dass ein direkter weiterer Anstieg und neue Höchstkurse und dieses Fortsetzen der Santa Rally momentan eher nicht das große Thema bei den KI-Aktien ist, sondern scheinbar schon das Thema Konsolidierung. Also insofern, auf der strategischen Ebene ist das natürlich überhaupt kein Beinbruch. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass auf der kurzfristigen Ebene wir bei einem der absoluten Leader des Nasdaq 100, bei einer der besten Qualitätsaktien, wir schon deutliche Konsolidierungstendenzen sehen. Und das ist häufig dann schon ein Vorläufer auch für den Gesamtmarkt. Strategisch gesund, kurzfristig kann das einfach ein wenig schwierig weiterbleiben. So viel zur Microsoft-Aktie. Und unserem vierten Punkt, dem Chart der Woche, ja, da reden wir dann von etwas Heißerem. Und wenn wir heute über die KI-Aktien reden und ich sage etwas Heißeres, dann bringe ich Ihnen als Chart der Woche den aktuellen Kursverlauf der Oracle-Aktien mit. Denn da sehen wir ganz genau, Aktien, die qualitativ nicht so hochwertig sind und anfangen mit ersten Meldungen eventuell zu enttäuschen. Wir hatten Oracle in den letzten Wochen ja schon mehrfach thematisiert, dass es da mit den Kursen relativ heftig zur Sache geht. Also werfen wir einen Blick in den Kursverlauf der letzten Monate. Noch im September, nach diesen ersten Meldungen von Oracle und OpenAI, sprang ja der Kurs von $250 fast bis $350. So, und danach setzte peu à peu Ernüchterung ein. Wir unterschritten die 38-Tage-Linie, wir unterschritten die 100-Tage-Linie und der Kursrückgang setzte sich fort. Wir sind aktuell etwa im Bereich bei $185 angekommen. So, und das ist dann schon für die letzten 2-3 Monate fast eine Halbierung. Also da geht es definitiv relativ heftig zur Sache. Und vom Trendverhalten die klare Aussage auf der Tagesebene, auf der taktischen Ebene, die Oracle-Aktie notiert inzwischen unterhalb aller Durchschnittslinien. Und das bedeutet definitiv kein Aufwärtstrend, das ist eher ein Abwärtstrend. Und auch die blaue Linie, die ich gerade bei der Microsoft-Aktie genannt hatte, die ist jetzt schon in den letzten Wochen mehrfach und inzwischen klar unterschritten worden. Und im unteren Teil der Grafik, der Tages-MACD, ist schon wieder kurz vor einem neuen Short-Signal. Also wir haben Oracle ganz klar unter Druck. Wir sehen dort bisher eine dynamische, intakte Abwärtsbewegung. Also es ist auch noch viel zu früh, von irgendeiner Bodenbildung zu sprechen. Dafür ist das Ganze momentan viel zu dynamisch. Es können natürlich jederzeit Gegenbewegungen einsetzen. Aber hier ist schon ganz, ganz viel heiße Luft herausgelassen worden. Und wenn wir in diesen Kursverlauf noch einmal hineinschauen, was eine Zielzone, ein Hoffnungsschimmer sein kann. Wir sehen im Juni, als die Aktie einen ersten Sprung gemacht hatte, nämlich von $175 in den Bereich Richtung dann $200, also sozusagen nochmal der Startschuss der Rallye im Juni kam, da haben wir ein relativ großes Gap. Und Gaps, also Löcher, Kursbereiche, in denen nicht gehandelt worden sind, haben oft die Neigung oder die Tendenz, wieder geschlossen zu werden oder als Zielzonen angelaufen zu werden. Dort sind wir jetzt so langsam. Also das mag dann durchaus sein, dass wir langsam ein Kursniveau erreicht haben, in dem hier zumindest wahrscheinlich eine Beruhigung eintritt. Aber wie immer, Sie kennen meine Aussagen, richtige Bodenbildung brauchen in der Regel ein wenig mehr Zeit. Also das, was wir auf der Tagesebene taktisch sehen, ist, dass in dieser so perfekten KI-Börsenwelt, wenn es irgendwo Störungen gibt, auch relativ heftig zur Sache gehen kann. Ich hatte Ihnen Microsoft inzwischen schon mit über 10% Kursrückgang gezeigt an der 200-Tage-Linie. Oracle schon deutlich drunter. Ein richtig starker Kursrückgang seit Oktober. Da wird schon relativ viel heiße Luft abgelassen. Auch hier ist bei der Oracle der Blick auf die strategische Ebene für uns als Investoren wieder ein ganz anderer. Weil da darf ich sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Schauen wir wieder in den Kursverlauf der letzten 5-6 Jahre hinein. Was wir grundsätzlich sehen, ist ein langfristiger, intakter Aufwärtstrend mit starken Aufwärtsschüben und auch gerade bei der Oracle-Aktie dann mit zwischenzeitlich immer stärkeren Korrekturphasen. Und dann sehen wir auch, dass wir das, was wir momentan gerade erleben und so heftig dynamisch, diese fast Halbierung in den letzten Monaten im Bereich der letzten 5-6 Jahre gar nicht so Außergewöhnliches ist. So, wie sieht die strategische Betrachtung aus? Sie hat die 38-Wochen-Linie inzwischen unterschritten, okay. Sie nähert sich ihrer 100-Wochen-Linie an, die ist bei etwa 175. Und bei der Marke 175 müsste es klingeln, denn auf der taktischen Ebene zeigte ich Ihnen gerade von diesem Sommer, vom Juni, noch ein offenes Gap bei 175. Also es wäre schon der zweite Hinweis, dass vielleicht die Zone 175 eine gewisse Haltezone, zumindest mal eine gewisse Unterstützung bietet. Wenn wir den Blick auf den Indikator werfen, den Wochen-MACD, der ist noch short, aber der verliert natürlich dynamisch. Das ist klar, wenn die Aktie sich fast halbiert, kommt der relativ stark hinunter. Bedeutet aber von der strategischen Betrachtung für die Oracle-Aktien, wir sehen momentan nichts anderes als einfach eine kräftige Korrektur in einem langfristigen Aufwärtstrend und wir nähern uns den langfristig strategischen Unterstützungszonen. So viel zu unserem Chart der Woche, Punkt 4, die Oracle-Aktie. Und das zu der Thematik, wie sieht's denn mit der Jahresendrallye bei den KI-Aktien aus? Also momentan eher etwas schwierig, wenn ich das so dezent sagen darf. Ich würde jetzt gerne zu einem nächsten Themenblock kommen, Thema Konjunktur. Ich habe Ihnen zwei Meldungen mitgebracht. Wir beginnen einmal mit der Meldung der Woche, kam gestern aus den USA. Es wurde der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Und wir sehen in den USA momentan das Phänomen, dass aufgrund dieses rekordlangen Shutdowns und dem Fehlen vieler Daten wir momentan nachgelieferte Daten bekommen, eine Flut von Daten bekommen und vielleicht auch die Aussagekraft ein wenig verzerrt ist. Aber wie lautete die Schlagzeile gestern überall? Die US-Arbeitslosigkeit steigt auf den höchsten Stand seit 2021. Nach dem Regierungs-Shutdown liefert das zuständige Statistikamt für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed wichtige Daten für den November. Darüber reden wir gleich. Wie waren die Daten? Also zum einen wurden im November 64.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Die Erwartung war nur plus 45, also das ist 45.000. Das ist gar nicht so schlecht. Allerdings, wenn wir noch einige Monate zurückdenken, wurden jeden Monat irgendwo im Bereich zwischen 100.000 und 200.000 neue Stellen geschaffen. Also wir haben schon ein deutlich niedrigeres Niveau erreicht. Auch die Erwartungen sind inzwischen schon deutlich niedriger. Die Zahl für den Oktober, das war während des Shutdowns, da waren es sogar minus 100.000. Da hatten wir die ganzen Entlassungen. Was für mich aber noch wichtiger ist, immer das Thema der Revisionen, der nachträglichen Revisionen, weil gerade die Daten des Arbeitsmarktberichtes sehr stark schwanken und nachträglich dann stark korrigiert werden. Und wir hatten für die Monate August und September noch einmal summiert minus 33.000 neue Stellen nach unten korrigiert. Also in der Summe sind die Zahlen des Arbeitsmarktes nicht besonders gut. Das sehen wir auch an der Arbeitslosenquote. Die ist inzwischen bei 4,6%. Erwartung war nur 4,5%. Und wie ist diese Zahl gestern aufgefasst worden? Ja, ich will nicht sagen, man hat gar nicht drauf reagiert, aber zumindest waren gerade an den Rentenmärkten die Kursausschläge fast gar nicht vorhanden. Wenn wir auf die Rendite der 10-jährigen US-Treasury schauen, die ja sowieso in den letzten Wochen schon von einem Renditeniveau von 3,9% bis knapp 4,2%, also knapp 30 Basispunkte angestiegen war, die ist gestern etwa unverändert da geblieben, 4,17, 4,18%. Also insofern kann man nur sagen, der US-Arbeitsmarkt zeigt weiterhin Schwächezeichen, was dann, zumindest wenn wir auf die Zinspolitik der Fed zu sprechen kommen, positiv im Sinne weiterer Zinssenkungen sein sollte für das nächste Jahr. Ich habe noch eine zweite Meldung, die kam auch ganz aktuell, da muss ich aber jetzt hier einmal zur Seite schauen. Wir hatten nämlich aus unserer Eurozone die Einkaufsmanager-Indizes. Und unter der Überschrift der Dienstleistungssektor bremst die Eurozone. Und bisher war ja gerade der Dienstleistungssektor der dynamisch steigende und unsere Industrie macht uns eher Probleme. So, die Zahlen auf jeden Fall für die Eurozone fielen im Dezember schwächer aus als erwartet. Der Gesamtindex sank von 52,8 auf 51,9, also einen knappen Punkt. Wir liegen immer noch oberhalb der 50er-Marke, das ist ja immer sozusagen genau die Trennlinie. Oberhalb von 50 ist gut, heißt Wachstum, unterhalb von 50 heißt eher Schrumpfen. So, das verarbeitende Gewerbe, also wir haben zwei Teilsegmente, einmal die Industrie, das verarbeitende Gewerbe und einmal die Dienstleister. Das verarbeitende Gewerbe verzeichnete entgegen den Prognosen keinen Anstieg. Also wir reden ja gerade für die Eurozone von der Hoffnung auf konjunkturelle Belebung. Da sehen wir nichts bisher. Und der Dienstleistungssektor gab deutlich nach. Also, das ist so ein bisschen das Thema. Konjunkturelle Dynamik scheint auch in der Eurozone momentan weiterhin nicht unbedingt kurzfristig aufzukommen. So viel zu unseren beiden Meldungen der Woche. Konjunktur USA, Arbeitsmarktbericht, Konjunktur, Eurozone, Frühindikatoren. Ich habe Ihnen unter Punkt 6 noch etwas ganz anderes mitgebracht, unter der Überschrift Wermutstropfen der Woche. Gehen wir in den Bereich des Sentiments. Und Sie kennen von mir, ich schaue mir sehr gerne Bull- und Bär-Indikatoren an, ich schaue mir gerne den CNN Fear and Greed Index an und einmal im Monat, und gestern war es wieder soweit, veröffentlicht die Bank of America ihre monatliche Fondsmanager-Umfrage, die Global Fund Manager Survey. Und warum Wermutstropfen? Kann ich Ihnen sehr leicht und sehr klar beantworten. Unter der Überschrift, die Fondsmanager sind sehr bullig, was ja zunächst einmal positiv klingt. Aber ich erläutere Ihnen, warum ich daraus auch einen Wermutstropfen mache. In dieser Fondsmanager-Umfrage wird die Meinung zu den Märkten, die Meinung zur Konjunktur und auch die aktuelle Positionierung abgefragt. Und die Fondsmanager haben bekannt gegeben, dass sie momentan das größte Übergewicht in ihrer Allokation in Aktien seit Dezember 2024, also seit einem Jahr, fahren. Ihre Konjunkturerwartungen, so, und wir hatten ja gerade zwei Meldungen zum Thema Konjunktur, die eher ein wenig mau waren. Die Konjunkturerwartungen spiegeln sich darin, dass die Fondsmanager momentan für das nächste Jahr, was das Thema konjunkturelles Wachstum angeht, die höchsten Gewinnerwartungen angeben seit August 2021. Also seit über 4 Jahren. Also sie erwarten definitiv eine deutliche konjunkturelle Belebung. Was wir momentan von den Indikatoren sehen, die sehen wir noch nicht. So, und dazu kommt, na, wenn ich natürlich sehr bullig bin, wenn ich hohe Ertragserwartungen an das nächste Jahr habe, ein hohes Wachstum erwarte und ein großes Übergewicht habe, dann bin ich natürlich tendenziell eher voll investiert und habe relativ wenig Cash. Genau das sehen wir bei den Cashquoten, die sind nämlich rekordniedrig bei nur noch 3,3%. Ich hatte Ihnen in den letzten Monaten schon die sehr niedrigen Cashquoten bei 3,8, 3,7% gezeigt. Wir sind jetzt bei 3,3% auf einen neuen Tiefstand gefallen. Also die Fondsmanager sind voll investiert. So, und jetzt, warum Wermutstropfen aus all diesen positiven Dingen? Naja, wenn ich so etwas auch wie die Fondsmanager-Umfrage unter sentimenttechnischen Aspekten mir betrachte, und alle voll investiert sind, alle bullig sind, alle sehr positiv für die Unternehmensgewinne im nächsten Jahr sind, dann kann das definitiv positionstechnisch ein Bremsklotz für den Jahresstart sein. Denn wenn ich schon voll gekauft habe, also kein Cash mehr habe, wer soll dann noch kaufen? Also insofern könnte es durchaus sein, dass uns die aktuelle Fondsmanager-Umfrage der Bank of America zumindest vom Sentiment und der Positionierung her vielleicht einen eher etwas holprigen Jahresstart verspricht, würde dann auch momentan gegen das Thema Fortsetzen der Santa Rally sprechen. So, das waren meine 6 Punkte für heute. Ganz kurz zusammengefasst, den Favoriten des Jahres, wir haben uns heute sehr ausführlich nochmal mit einigen KI-Aktien, dem Nasdaq 100 beschäftigt, aber das Gleiche gilt momentan für die Rüstungsaktien, die sind auch relativ deutlich unter Druck. Den Favoriten des Jahres geht im Endspurt ein wenig die Puste aus. Sieht man relativ deutlich, hatte ich Ihnen auch anhand von Microsoft und Oracle gezeigt. Die technischen Warnzeichen mehren sich, also eine nachlassende relative Stärke dieser Sektoren. Wir sehen teilweise Topbildung, teilweise Short-Signale, also einfach erhöhten Konsolidierungsbedarf und Ablassen der heißen Luft. Dazu kommt, wie gerade gezeigt, mit dem Blick nach vorne, die Fondsmanager sind sehr bullig für das nächste Jahr. Könnte bedeuten, wenn alle schon bullig sind, dass der Jahresstart eher etwas holpriger wird. Und von der Konjunktur, der Arbeitsmarkt in den USA schwächelt weiter, was vielleicht positiv für weitere Zinssenkungen der FED sein wird. Aber auch die Frühindikatoren für die Eurozone waren gestern nicht gerade berauschend. Ja, das zusammengefasst mit für unsere letzte reguläre Sendung in diesem Jahr. Und dafür bedanke ich mich. Wir haben im Laufe des Jahres unsere Zuschauerzahlen deutlich steigern können, unsere Abonnements steigern können. Sie geben mir sehr häufig sehr gute Kommentare und Anmerkungen. Darüber freue ich mich und auch mein Kollege Christian Gombert sehr. Also insofern sind wir sehr froh, dieses Format für Sie zu haben, um Sie dann auch weiterhin auf jeden Fall einmal die Woche aktuell über das Börsengeschehen, unsere Meinung und unsere Positionierung zu informieren. Mit dem Blick nach vorne, und da bin ich jetzt noch nicht ganz bei dem Jahr 2026, weil ich gerade sagte, das ist heute unsere letzte reguläre Sendung in diesem Jahr. Wir werden für zwischen den Jahren, auch nächste Woche Mittwoch ist, ja, heute ist der 17. plus 7, 24 Tage, 7 Tage, ist 24. Dezember, Heiligabend. Wir werden dann für Sie am Heiligabend noch einmal eine Sondersendung hochladen mit unseren Gedanken zum Jahresstart 2026, was uns momentan bewegt, welche Themen für uns für die nächsten Wochen und Monate noch einmal wichtig sein könnten. Ich hatte eigentlich vor, diese Sendung gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Christian Gombert für Sie aufzunehmen und zu veröffentlichen. Jetzt war er letztens krank und er ist leider immer noch krank, ihm geht es nicht gut. Also drücken Sie ihm bitte alle Daumen, wünschen Sie ihm gute Besserung. Bedeutet aber auch, ich werde die Folge dann, diese Sonderfolge mit unseren Gedanken für das Jahr 2026 leider noch einmal alleine aufnehmen müssen. Den Christian Gombert werde ich dann im neuen Jahr wieder bei mir begrüßen. Und bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen, wünsche Ihnen schon mal noch eine schöne Vorweihnachtszeit, einen schönen vierten Advent und geplant ist es dann, dass wir uns an Heiligabend wiedersehen. Bedanke mich bei Ihnen recht herzlich und verbleibe wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.